herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
In meinen Gesprächen mit Menschen in der Phase 3 ab 60 komme ich regelmäßig auch auf das Thema, was ist eigentlich, wenn das alleine Wohnen mal nicht mehr geht? Die Antworten meiner Interviewpartner auf diese Frage sind teilweise ausweichend und oft sehr unkonkret und manchmal auch etwas schmallippig. Nur wenige haben eine ganz klare Vorstellung für diesen Teil des Lebens und kurz gesagt, es fällt offenbar gar nicht leicht, sich damit final zu beschäftigen. Das Thema kann man ja eigentlich noch ein bisschen schieben und ich finde dann schon eine Lösung. Das hört man dann. Kann man das wirklich schieben? Ich persönlich glaube ja, dass man erst einmal bei sich selber die Gedanken zum späteren Alterswohnen zulassen muss. Es geht vielleicht um eine Art von Herantasten. Und um dieses Herantasten zu schaffen, habe ich mich auf die Suche begeben nach Anbietern für das Wohnen im Alter. Und zwar im Rahmen einer Internetrecherche. Und da habe ich mal geguckt, was da so angeboten wird. Dabei stieß ich auf das Motto, Lebensvielfalt ist keine Frage des Alters. Und zwar auf der Website des Hospital zum Heiligen Geist. Das fällt sofort auf. Auch Stichworte wie vielfältige Dienstleistungen, Quartier, ein Marktplatz mit einem Laden und einer Filiale der Hamburger Sparkasse, ein Digitalcafé, Silver Gaming. Das hört sich erstmal gar nicht nach Residenz oder Pflegeheim an. Und auch nicht nach Hospital. Und das muss man eigentlich erklären. Nein, das Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg ist einer der größten Anbieter für alle Lebensphasen im Alter in Hamburg. Die Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1227 und es handelt sich im weitesten Sinne um eine diakonische Einrichtung. Und die Geschichte ist sehr eng verbunden mit den 5 Hauptkirchen in Hamburg. Das ist sehr speziell. Hier spielen die sogenannten Oberalten eine ganz wesentliche Rolle als Träger und Einflussnehmer und Geber hier für diese Institution. So altehrwürdig und doch so modern, da musste ich mal nachfragen. Und deshalb freue ich mich sehr, lieber Nisa, dass ich heute hier bei euch im Besprechungszimmer sitzen darf und einmal ein paar Fragen zum Hospital zum Heiligen Geist stellen kann. Ich begrüße dich sehr in meinem Podcast Gutes Leben Phase 3 und vielleicht sagst du einfach nochmal etwas, wer bist du eigentlich, Nisa?
Also erstmal herzlich willkommen, Tina, schön, dass du da bist. Ja, Nisa Müller ist mein Name, ich bin verantwortlich in leitender Funktion für das Projekt- und Innovationsmanagement in Hamburgs ältester Stiftung. Wir sind, wie du ja schon gesagt hast, eine Altenpflegeeinrichtung, die versucht, die entsprechenden Lebensphasen im Alter möglichst gut darzustellen. Und gerade die Menschen, die ein bisschen älter sind, haben hier bei uns ihr Zuhause gefunden. Ich habe knapp 1000 Kolleginnen und Kollegen und wir kümmern uns
um… Das ist groß.
Definitiv. Ja. Und wir kümmern uns aber auch um eine große Anzahl von Menschen, knapp 1200 Menschen in den unterschiedlichsten Formen, sei es im Wohnen, sei es aber auch direkt in der Pflege, im Quartier. Genau, das machen wir.
Da müssen wir ja noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich muss noch mal ein bisschen nachfragen. Es ist ja wie so eine kleine Stadt hier. Das sind viele, viele Gebäude. Es gibt ein weitläufiges Gelände. Es gibt tolle Sachen wie kleine Gärten, ein Bauerngarten. Es gibt Sportmöglichkeiten, es gibt Spazierwege, es gibt Anregungen draußen, aber eben auch drinnen. Was treibt euch denn hier an, dann so viel anzubieten für Menschen im Alter? Also ich sage mal jetzt mal ganz platt, man könnte ja auch befürchten, wenn man in so einer Institution dann irgendwann mal einzieht, ja gut, dann kriegt man seine Wohnung und eine gute Versorgung und das war's. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ins Negative übertrieben, aber was treibt euch denn hier an? Was ist eure Philosophie für dieses Haus?
Nee, du sprichst die Wahrnehmung an, die viele Menschen haben über Pflege bzw. Leben im Alter. Und bei uns geht es letztendlich darum, dass wir das Thema der Lebensqualität älterer Menschen versuchen zu verbessern. Wir hatten die Möglichkeit, ja eben gerade nochmal einen kurzen Besuch über das Gelände stattfinden zu lassen. Und genau, man sieht, dass es mehr bedarf als nur Gebäude, in denen man alt wird. Und es bedarf auch Räume, in denen man verweilen kann, wo man Freunde treffen kann, wo man Neues auch erleben kann. Nicht nur körperlicher Natur, sondern auch seelischer Natur. Und ich glaube, dass wir hier in vielerlei Hinsicht etwas bieten, was in der komprimierten Form einzigartig ist in Hamburg. Aber ja, wir müssen uns auch immer daran orientieren, was wünschen sich die Leute. Also sprich, wir versuchen ganz nah an den Lebensrealitäten auch zu sein.
Mhm. Und da habt ihr Feedback von Menschen, die hier wohnen und geht in die Diskussion mit denen? Wird das besprochen?
Ja, wir haben sowohl also Mietersprechstunden und genau, wir versuchen auch mit den Menschen, die hier leben, auch auf der Straße in den Dialog zu kommen. Ein freundliches Moin oder Hallo führt meistens dazu, dass man ins Gespräch kommt, positiv wie negativ. Wir sind nicht perfekt, sondern wir versuchen, die Informationen, die wir erhalten, aufzunehmen und dann auch zu schauen, was wir machen sollen. Beispielsweise ist dadurch die Idee entstanden, ein Digitalcafé auf dem Stiftungsgelände zu installieren, um über moderne Technik zu informieren und auch durch Workshops die Technik zu erklären.
Das ist super. Das ist ja ein Riesenthema. Wie schaffe ich das? Du kennst auch das Buch von Dagmar Hirche und das heißt ja Wege aus der Einsamkeit und es geht ganz klar darum, die Digitalisierung hilft, nicht zu vereinsamen, auch wenn man alleine zu Hause noch ist. Jetzt hat man ja hier noch die Möglichkeit rauszugehen und andere Menschen zu treffen, essen zu gehen und in den kleinen Laden zu gehen, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das wird sicherlich auch gut angenommen, dass wenn wir jetzt hier beim Digitalcafé sind, ja. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ganz viel bringt und das verbreitet sich dann ja auch.
Ja, absolut, weil es ja auch unmittelbar damit zu tun hat, wie wohne ich im Alter, wie lebe ich im Alter. Heutzutage, für unser einer, ist das Smartphone ein täglicher Begleiter. Für hochaltrige Menschen, damit meine ich Menschen, die 80 Jahre und älter sind, die hier auch leben, für die ist das zum Teil noch Neuland. Und die möchten nicht abgehängt sein, die möchten auch eine Art digitale Teilhabe ermöglicht bekommen, um letztendlich, wenn sie nach Hause gehen, auch bestimmte Medien zu nutzen, darüber einkaufen
zu können. Ja, am Ende sitzen sie ja in ihrer Wohnung dann und müssen es irgendwie anwenden können.
Richtig.
Und so. Aber sie können immer jemanden fragen.
Genau.
Das, ich überspitze das jetzt mal ganz doll, klingt ja nach so einem Stichwort Altenaufbewahrung versus Lebensvielfalt. Welche Grundbedürfnisse der Bewohner stehen denn überhaupt bei euch im Vordergrund? Du hast das Digitalcafé ja schon angesprochen, aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, es kommt vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Philosophie der Arbeit, die ihr hier habt. Welche Grundbedürfnisse wollt ihr bedienen?
Genau, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass wir das gesunde Altern ermöglichen wollen. Mhm. Und dazu gehört ja mehr, als dass man nur zum Arzt gehen kann oder zu einer Physiotherapie, sondern letztendlich schwingen da auch die Komponenten soziale und digitale Teilhabe mit. Und das versuchen wir durch ein breites Angebot an kulturellen Maßnahmen, an sozialen Maßnahmen, an Dingen, die wir zum Beispiel gar nicht leisten können, sondern die einen Kooperationspartner, du hast Wege aus der Einsamkeit unter anderem angesprochen, ermöglichen können. Die holen wir dann zu uns, weil das Interesse von den Seniorinnen und Senioren da ist. Und genau, das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Und so können wir Grundbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner auch bedienen.
Ja, die Grundbedürfnisse sind ja selbstbestimmt leben können noch, aber auch Teilhabe zu haben, nicht zu vereinsamen, vielleicht auch einen Beitrag noch leisten zu können. Mir sagte neulich jemand so ganz eigentlich brüsk, na, wenn ich nichts mehr beitragen kann, dann ist es für mich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das macht einem ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man über Beiträge für andere noch teilhat am Leben am Ende. So. Und das scheint ihr mit den Angeboten, die es hier gibt, deutlich zu unterstützen. Und dieses Teilhabe hat ja auch was mit Fitness zu tun. Das hat was mit menschlichem Kontakt zu tun. Und in allen Komponenten gibt es was hier.
Absolut. Absolut, so ist es.
Genau. Ja, genau. Ja. Wollen wir es mal abklappern. Also du hattest schon das Digitalcafé.
Genau.
Also das kann ich verstehen. Bei uns oben im Norden gibt es so Anlaufstellen Nachbarschaft, die bieten auch Digitalcafés an. Ich weiß gar nicht, ich möchte da noch hin und die auch fragen, wie das eigentlich genau läuft. Hier ist es ja so, Menschen von außen können auch dahin gehen, aber eigentlich sind es Bewohner.
Genau, genau. Es sind primär die Bewohnerinnen und Bewohner, aber natürlich kann diese Stiftung es sich gar nicht erlauben, abgeschottet zu sein. Wir sind ein Teil des Quartiers, ein Teil der Gemeinschaft hier im Stadtteil Poppenbüttel und entsprechend öffnen wir uns auch. Und die Nachbarschaft ist immer herzlich willkommen, auch diese Angebote wahrzunehmen. Wir bewerben es auch, aber natürlich gibt es auch andere Akteurinnen und Akteure, die natürlich ähnliche Angebote machen. Von daher ist es primär die Bewohner. Wir wollen auch andere Angebote machen, um neben der digitalen Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft stattfinden, auch ganz klassische Sachen zu bespielen. Wir haben einen schönen Marktplatz hier. Alle 2 Wochen findet hier ein Wochenmarkt statt, wo man frisches Obst und Gemüse kaufen kann. Und wir haben einen kleinen Krämerladen hier, wo man letztendlich Waren des täglichen Bedarfs bekommen kann. Es gibt bei uns schwarze Bretter, wo in analoger und digitaler Form, wo wir auch dabei sind, dass wir entsprechende Inhalte auch transferieren können, damit die Menschen entsprechend auch im Alter informiert bleiben. Weil ich glaube, das Thema Information, gerade in der heutigen Zeit, Fake News ist ein riesengroßes Thema. Was ist gut für mich? Mhm. Und das sind Themen, da sind wir auch dran, weil, wie schon gesagt, es geht um Lebensrealitäten, die wir versuchen wollen zu erkennen. Und ich bin voll und ganz bei dir. Es gibt so viele tolle Menschen, die zwar älter sind, aber die haben so viel Wissen. Und dieses Wissen, die Menschen, die Persönlichkeiten, die ich bisher hier kennenlernen durfte, die möchten dieses Wissen auch teilen. Die versperren sich dem nicht. Und das ist, finde ich, so ein Schatz, auch ein Kulturschatz, womit wir auch in Kooperation mit Schulen und Kindergärten zum Beispiel gehen.
Ja, das sind ja 2 ganz interessante Punkte. Das eine ist der Schatz, den ihr hier selber habt, also auch in den Menschen. Jeder hat ja irgendwie seine eigene Geschichte und man kann auch darüber was beitragen. Und ist es tatsächlich so, dass es hier Menschen gibt, die sagen, ja, ich mache dann mal was für die anderen hier. Das klingt dann so vielleicht nach Musik oder Lesung oder eine Wanderung. Oder, wie funktioniert das?
Also genau die Punkte, die du angesprochen hast. Es gibt Menschen, die zu einer Lesung zum Beispiel einladen, ins Literaturcafé und auch mal ein Buch sich anlesen und darüber gesprochen wird. Es gibt aber auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, denke ich, in der Zeit, in der russische Angriffskrieg stattgefunden hat und wir auch Ukrainerinnen und Ukrainern die Möglichkeit gegeben haben, Deutsch zu lernen und sich für den Beruf der Pflege zu qualifizieren. Da haben ganz viele Seniorinnen und Senioren mitgeholfen, Deutsch den Menschen zu vermitteln.
Ja, genau. Super spannend. Das geht ja schon dann zu meinem zweiten Punkt, die Öffnung nach außen. Also im Grunde das Viertel, die Menschen, die hier auch wohnen, dann auch mit zu integrieren in euer tägliches Leben und in euer Angebot.
Genau.
Also es sind ja, ich könnte mir schon vorstellen, auch Ehrenamtliche dabei, die das Digitalcafé mitbetreiben, also sogar Schüler vom Gymnasium um die Ecke, stimmt das?
So ist es, genau, absolut richtig, genau. Wir haben hier knapp 190 Ehrenamtliche, die aktiv sind, unsere sogenannten Zeitspenderinnen und Zeitspender, und das Angebot ist total vielfältig. Wir haben nicht nur das Digitalcafé, wir haben hier auch Erikschas, die Seniorinnen und Senioren.
Das ist ja wirklich witzig.
Die einfach, also mobilitätseingeschränkt sind, denen zeigen wir trotzdem das schöne Landschaftsschutzgebiet, in dem wir uns befinden. Ehrenamtliche. Ehrenamtliche, die sich die Zeit nehmen am Wochenende oder auch in der Woche vor oder nach der Arbeit, um aktiv zu sein und etwas für die Gesellschaft zu tun.
Wunderbar. Das ist ja eine tolle Geschichte mit den Erikschas. Ich glaube auch, dass dann jüngere Menschen dann hier mit sozusagen eingemischt werden, ne? Dass man nicht nur so unter sich ist ab einer bestimmten Altersgruppe, sondern durch die Aktivitäten, die stattfinden, halt auch dann Jüngere mit dabei sind, sei es über digitales Lernen oder Erikscha-Fahren.
Ja,
ich sensationell.
Ja. Also ich glaube, das Leben ist bunt und Gesellschaft ist auch bunt. Und wenn ich mir angucke, welche Spannbreite die Ehrenamtlichen bei uns haben, das beginnt von 16 Jahren und geht auch bis 70 und älter. Und das sind Menschen aus der Nachbarschaft, die sich dem Stadtteil verbunden fühlen, die auch Gemeinschaft suchen. Du hast das Thema soziale Einsamkeit angesprochen. Soziale Isolation, Einsamkeit, das ist definitiv ein Thema unserer Zeit. Und deshalb haben wir an der Stelle auch einen Zulauf. Und absolut. Ja, absolut. Und also wir sind dankbar dafür, dass der eine oder andere zum Beispiel Seniorinnen aus ihrer Isolation herausholen und mit unserer Musiktherapeutin in unseren Festsaal, der knapp 300 Personen umfasst, denn begleitet und an unserem Singpartenprojekt zum Beispiel teilnimmt. Also wir singen gemeinsam Lieder der Neuzeit und der Vergangenheit, und das geht ohne Ehrenamt
Das geht nicht. Ja, genau. Das sind dann sozusagen ehrenamtliche Profis, wenn man das so sagen darf, die wissen, was sie tun, weil sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Aber singen ist ja auch eine sehr verbindende, wunderbare Tätigkeit, wenn man das jetzt mal so beschreiben kann. Das ist richtig toll. Die Öffnung nach außen, auch Dritte von außen können ja auch eure Angebote nutzen. Die bringt bestimmt viel dann auch für die Durchmischung, dass man nicht so sozusagen auf seinem Campus hier eingesperrt oder isoliert ist. Und da gibt es ja noch so ein ganz, wie soll ich denn das jetzt nennen, ganz, ganz, ganz besonderes Feature, was ihr anbietet. Das Ding heißt ExaCube.
Ja.
Das wurde ja in der Presse auch mehrfach beschrieben. Aber damit seid ihr relativ Splendid Isolation hier. Das haben nicht viele. Das ist auch sehr teuer. Aber man muss halt Wege finden, es finanzierbar zu machen. Was ist denn das?
Also der ExaCube oder das Projekt ExaCube ist ein Geschenk für, glaube ich, ganz, ganz viele Beteiligte. Mhm. Wir haben uns vor einigen Jahren Gedanken gemacht, wie können wir im Bereich Gesundheit etwas schaffen, was unser altes Schwimmbad ersetzt. Mhm. Es war leider sehr defizitär und das hätte saniert werden müssen und unterm Strich hat es sich nicht mehr gelohnt. Deshalb mussten wir eine sehr traurige Entscheidung treffen, diese genutzte Einrichtung aufzugeben. Aber wir haben uns gesagt, dass wir in Technik investieren wollen und der ExaCube ist letztendlich ein Mixed Reality Game, verortet man nicht unbedingt mit Senioren, aber wir haben uns gesagt, dass wir diesen Weg gehen wollen, um den Senioren ein Ganzkörper-Workout zu ermöglichen. Also genau, zu Neudeutsch heißt das auch HIIT-Training, also sehr, sehr kurzes Training, aber sehr intensiv, um Muskulatur anzusprechen, aber auch die Hand-Augen-Koordination zu stärken.
Also die Reaktionsfähigkeit eben auch.
So ist es, genau. Um den Menschen zu ermöglichen, dass sie einfach fit bleiben beziehungsweise fitter werden und aus ihrer Lethargie ein bisschen herauskommen.
Ja, also ich hatte ja die Gelegenheit da gerade mal sozusagen um die Ecke zu gucken, als eine Dame sich da auf den Schemel setzte und hatte dann so Manschetten an den Armen. Und der Bildschirm ist riesig, der geht ja quasi 180 Grad um einen rum.
Ja.
Und man fährt in rasender Fahrt eine, was ist denn das, diese Bahn?
Genau, das ist ein Racerspiel. Genau.
Ja, ein Racerspiel, genau. Ja. Man fährt auf Schienen im Grunde durch eine virtuelle Gegend und es erscheinen Punkte, wo man dann mit einer bestimmten Körperhaltung, also mit der Faust nach links oben, mit der Faust nach links unten, andersrum genauso, also lauter Bewegungen machen muss. Und wenn man schafft, dann bestimmte Sachen dann sozusagen mit diesem virtuellen Hit zu treffen, dann gibt es Bewertungen für, wie schnell war ich, das Ding zu treffen, und es gibt auch Punkte. Und es gibt sogar eine Olympiade hier demnächst, habe ich gelesen. Also,
so ist es.
Das ist wirklich faszinierend, weil es ist eigentlich härtestes Videospiel,
ja.
Also auch von der Animation her. Und ich dachte so, wow, da muss man sich auch erstmal drauf einlassen. Aber fantastisch. Und du hast es auch mal gemacht?
Ich habe das auch gemacht, genau. Also ich bin ja eigentlich passionierter Läufer und durfte auch schon in Athen und in einigen anderen Ländern die Marathondistanz laufen. Ja, also ExaCube spielen bringt total viel Spaß.
Macht das Muskelkater?
Das macht definitiv Muskelkater. Ich habe gestern gespielt, ich warte eigentlich nur noch auf den Muskelkater. Aber es ist etwas, was einen Reiz auslöst. Und das darf man auch nicht vergessen, die Menschen, die dieses Spiel spielen, kommen alle aus einer Leistungsgesellschaft. Und das Belohnungsprinzip wirkt auch beim Sport. Und deshalb haben wir das auch eingeführt, weil wir gesagt haben, Mensch, die Menschen, um die wir uns kümmern, die wollen eigentlich noch Sport treiben, die wollen Gemeinschaft haben, die wollen sich eigentlich auch noch messen, wenn man ganz ehrlich ist.
Eindeutig, konnte ich sehen gerade.
Genau, weil die eine Nachbarin sagt dann auch zur anderen Nachbarin, Mensch, hast du auch wieder ExaCube gespielt?
Genau.
Und das ist etwas,
herrlich,
was man vielleicht auch mit anderen Spielen machen kann. Aber wir haben uns für die Variante entschieden, weil sie auch digitale Teilhabe letztendlich ermöglicht.
Ja. Natürlich. Ist das sehr teuer, wenn man sich da anmeldet? Also das sind ja im Grunde so mit einer Physiotherapeutin begleitet Trainingseinheiten.
Das stimmt. Also am Ende des Tages wäre es teuer, wenn wir nicht umtriebig gewesen wären, um durch unseren Fundraising-Bereich Förderer und Sponsoren zu gewinnen. Und das Privileg hatten wir, weil wir einfach mit dieser innovativen Idee überzeugen konnten.
Also die Bewohnerin, die ich da gesehen habe,
oder
die zahlt jetzt nicht für die einzelne Stunde?
Die bezahlt nichts.
Oh, das ist ja toll.
Genau.
Sensationell.
Und alle Senioren, die vorbeikommen möchten, bezahlen auch nichts.
Klasse.
Genau.
Das waren ja alles Menschen, die sind fit und relativ unabhängig, also es war auch ein Herr mit dem Rollstuhl, der da reinfuhr in das oder gerade rauskam, aber sie sind nicht pflegebedürftig. Sie sind sozusagen in der aktiven Zeit jetzt hier bei euch. Wie würdest du es sagen, gibt es auch für Pflegebedürftige, die dann in die nächste Station im Grunde wechseln oder in das nächste Haus? Es gibt ja dann verschiedene Häuser hier, das ist ja woanders auch so.
Genau.
Gibt es für die auch digitale Teilhabe?
Auch für die gibt es digitale Teilhabe. Wir haben uns in der Vergangenheit mit Startup-Unternehmen sehr intensiv auseinandergesetzt, um mal den Markt zu sondieren. Was gibt es, was man letztendlich auch im Alter, im wohnortnahen Bereich oder sogar direkt in einer Wohnung auch spielen kann. Und wir sind mit zwei Startup-Unternehmen ins Gespräch gekommen. Einmal ist es die Firma RetroBrain, auch aus Hamburg, die hat die Memorobox entwickelt, also auch ein Sturzpräventionsprogramm, was man in der Häuslichkeit durchlaufen kann. Davon profitieren die Menschen, die bei uns in der stationären Pflege sich befinden.
Okay.
Und die also kurzen
das habe ich jetzt nicht gesehen,
haben.
Das Ding.
Genau,
was sind, macht man da?
Genau, es sind letztendlich sechs Spiele, die man spielt. Also das eine ist zum Beispiel ein Kegelspiel, das andere ist ein Tischtennisspiel. Man kann auch als Postbote unterwegs sein und auch dort durch bestimmte Bewegungen, die der Mobilisierung und Stabilisierung des Körpers dienen, kann man sich sozusagen selber stärken und schützt sich davor, dass man irgendwann aufgrund mangelnder Funktionalität des Körpers stürzt. Und ein Sturz im Alter, das wissen wir alle,
ist
wirklich nicht so schön. Genau. Wir sind auch mit einem zweiten Unternehmen noch in Gespräch, und das ist die Firma Synexus, die den Care Table entwickelt haben. Und das ist auch ein digitaler Aktivitätentisch, mit dem wir unter anderem Biografiearbeit leisten, also diejenigen, die eine Affinität zu Romy Schneider zum Beispiel haben oder zu Fußballprofis wie Franz Beckenbauer, die werden dort nochmal illustriert und durch die moderne Technik, Videos und sonstige Informationsquellen arbeiten wir mit den Senioren daran, nicht zu vergessen, weil auch die Vergangenheit war ja sehr schön und das hilft ja auch im
das
Alter.
Das erinnert man ja in der Regel noch ziemlich so gut, und dann gibt es auch wieder ein Erfolgserlebnis und man hat Lust, das zu tun.
Genau.
Also ihr geht dann, nehmt eine Persönlichkeit und sagt so, jetzt versuchen wir mal zu der alles, was so wichtig ist, zusammenzutragen.
Genau,
das
richtig.
Geht dann digital, wird es irgendwie.
Genau, richtig.
Und wird damit dann was gemacht hinterher?
Naja, es ist ein Teil unserer Dokumentation, die wir im pflegerischen Bereich erstellen, um zu sehen, was können die Menschen noch?
Ja.
Was ist zumutbar? Wo ist der Reiz, damit es den Menschen gut geht? Denn ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, Reize zu schaffen, damit man nicht in eine Situation kommt, wo man depressiv wird oder andere Dinge stattfinden, die man eigentlich nicht will. Und solange diese Reize geschaffen werden im positiven Sinne, hilft es. Und da helfen uns digitale Medien in der Form, so wie wir sie hier einsetzen, weiter.
Du bist ja der Innovationsmanager hier. Sag mal deinen ganzen Namen, das ganze Funktionale, was ist ja nicht nur Innovation,
ich kümmere mich genau um das Projekt- und Innovationsmanagement.
Projekte, genau,
dazu
also du hast alles, was hier an Veränderungen kommt, sich mit neuen Dingen befassen. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen, dass ein solches Institut wie das Hospital zum Heiligen Geist so eine Position hat und jemanden bezahlt, der sich eigentlich schwerpunktmäßig damit befasst, wie kriegen wir hier die nächsten Skills rein, was wollen wir anbieten, was ist gut. Das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Das kann ich nur sagen, schön, dass es dich gibt hier.
Danke, ich gebe das auch gerne an unseren Vorstand weiter.
Ja, also eindeutig.
Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Haltung, die du ansprichst, und ich wünsche viel, viel mehr Institutionen, dass sie diese Möglichkeit erhalten, so eine Person auch einzustellen, denn wir reden ja letztendlich über etwas, was ganz, ganz viele anbieten können und primär bei der Geschäftsführung oder bei dem Vorstand denn verortet wird. Aufgrund der Komplexität.
Wir haben aber keine Zeit für solche
genau,
Sachen.
Genau, absolut so ist es. Genau, aufgrund der Komplexität der heutigen Zeit ist es einfach extrem schwierig und man muss ja hinterher sein. Die Herausforderung, der ich mich tagtäglich zu stellen habe, ist, nicht nur gute Ideen zu produzieren oder zu sehen, wer eine gute Idee hat, um den sozusagen in unseren Gesamtkontext zu involvieren, sondern es ist einfach auch wichtig, dass wir sehen, dass wir auch etwas umsetzen. Und wenn wir das Umsetzen nicht schaffen, haben wir in meiner Welt eigentlich nichts gekonnt.
Nee, genau. Dann findet das auch nicht statt, was es hier alles gibt.
Richtig.
Das ist im Grunde meine Eingangsfrage gewesen. Was treibt euch eigentlich an? Welche Philosophie steckt hier hinter? Und wer Lust hat, im Internet nochmal nachzuschauen, sieht dann auch, ihr habt Leitsätze euch gegeben, die sind auch öffentlich und das ist wirklich spannend, das zu lesen. Deine Empfehlung für die eigene Befassung mit dem Thema Alterswohnen. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die vielleicht noch draußen, da sind ja doch schon so ein bisschen zwei Welten, ne? Also ich sag jetzt mal, in ihrem normalen Alltagsumfeld sitzen und sich damit befassen, boah, soll ich das hier aufgeben und was kriege ich dafür und teuer ist es auch und wie kann ich das planen? Mhm. Gibt es da eine Empfehlung von dir?
Ja, also aus meiner persönlichen Sicht sollte man sich rechtzeitig informieren, um letztendlich sich auch eine eigene Meinung bilden zu können. Mhm. Meistens ist es so, dass die Menschen, die sich mit dem Thema zu spät auseinandersetzen, keine Möglichkeit mehr haben, selbstständig zu bestimmen, wie der letzte Lebensabschnitt stattfinden soll.
Was ist zu spät?
Das ist eine gute Frage. Also ja, wir haben mal versucht, ein Alter dafür zu finden. Es ist so 55 bis 60 Jahre. Wenn man
oh, da bin ich schon drüber. Ich bin ja hier.
Deshalb bist du hier, deshalb genau. Sind wir heute im Gespräch. Nein, tatsächlich ist es so, mit 55 bis 60 Jahren sollte man sich darüber mal aktiv Gedanken machen. Man hat einfach finanzielle Möglichkeiten und man lebt ja heutzutage auch noch in den 30, 40, manche sogar noch mehr Jahre und entsprechend, also genau, zuletzt ist bei uns ja eine Dame 103 Jahre alt geworden.
Ja, toll, super.
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Am Ende des Tages sollten auch die Kinder, die An- und Zugehörigen involviert werden, damit man entsprechend eine gute Entscheidung trifft für das Leben im Alter. Ja. Ob das digital sein muss oder nicht, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber wichtig ist, dass man die Vermögensverhältnisse auf jeden Fall klärt, dass man sich darüber Gedanken macht, was bedeutet es für mich, umsorgt zu Hause zu sein? Und gehört Gemeinschaft dazu oder nicht? Die Erfahrungswerte, die ich bisher gesammelt habe, ist, es gibt einen Grund, warum die Menschen zu uns auf dieses Stiftungsgelände ziehen. Sie suchen die Gemeinschaft, ja, sie wollen nicht, ja, sozial isoliert sein, sie wollen kulturelle Teilhabe genießen, auch das Thema der Digitalisierung ein bisschen kennenlernen, aber das Soziale, das schwingt ganz, ganz häufig, mhm, mit und ist auch so eine Art Lebenselixier.
Ja,
für
viele
die
Dinge werden ja so viel einfacher, wenn es hier alles ja auf dem Silbertablett präsentiert wird.
Dass, absolut, es sind die kurzen Wege.
Ja, also mit 55 bis 60, das ist ja sehr früh. Da hat man seine Kinder vielleicht sogar noch in der Ausbildung und ist vielleicht ganz froh, dass das Häuschen oder die Wohnung bezahlt ist, keine Ahnung. Und das hat man nun gerade alles dann fertig und dann sagt man so, und jetzt soll ich das aufgeben, um dann da in was anderes zu ziehen. Das sind, glaube ich, so ganz platt mal so ein paar Gedanken, die einem als erstes durch den Kopf schießen könnten. Es ist ja auch eine finanzielle Sache, das hast du gerade auch schon angesprochen. Also ich glaube, es ist eine Zeitsache und eine finanzielle Sache. Man muss bestimmt auf eine Warteliste, wenn man sich hier anmeldet.
Ja.
Das habe ich jetzt eine Unterstellung.
Das ist Fakt, genau. Ja. Also es gibt eine Warteliste, wo man bis zu 10 Jahre drauf, ui, sein muss, um die Möglichkeit zu bekommen, hier bei uns einzuziehen.
Dann ist der jetzt mit 60 natürlich schon mal viel erklärbarer. 10 Jahre. Und man muss natürlich auch die Finanzen so prüfen, ob man sich das dann auch leisten kann. Es gibt ja auch im Internet leicht nachlesbar, was es kostet. Und dann Pflege etc. wird dann dazu gebucht. Ich glaube, das Grundrauschen ist hier schon sehr umfassend. Aber naja, wenn die Hilfsbedürftigkeit wächst, dann muss man halt auch ein bisschen noch Luft haben, um sich weitere Pflege dazu zu buchen oder eben die Kinder zu bitten, da zu helfen. Aber es ist sicherlich ein Punkt. Habt ihr Fälle, wo ihr Menschen, die vielleicht nicht mehr so geistig, nicht mehr so in der Lage sind, ihre Finanzen zu sortieren, dass ihr denen helfen könnt? Gibt es so jemanden hier? Oder wird das von den Familien gemacht?
Nein, es ist primär die Aufgabe der Familien, die dementsprechend nachgehen. Das ist eigentlich nicht unser Steckenpferd. Wir unterstützen, soweit wir können und dürfen. Aber, mhm, meistens sind es die An- und Zugehörigen, die sich darum kümmern. Wir wissen, dass das Thema der Altersarmut immer, mhm, mehr zunimmt.
Mhm, genau.
Das liegt nicht nur an unserer demografischen Entwicklung, sondern es liegt auch an der Tatsache, dass der Lebensstandard, so wie wir ihn in Deutschland auch definieren, eigentlich immer höher und anspruchsvoller wird, was einhergeht auch mit Kosten. Aktuell haben wir beispielsweise auch Tarifsteigerungen bei uns, mhm, und auch die müssen irgendwie dargestellt werden, weil die Menschen, und letztendlich geht es auch um das Thema Fachkräftemangel, wir sprechen über die Pflege, das ist noch was ganz Besonderes in, klar, dem Zusammenhang, die müssen auch bezahlt werden und entsprechend steigen die Kosten. Und wie schon gesagt, ist es wichtig, auch diese Vermögensverhältnisse rechtzeitig zu klären. Es ist häufig der Fall, dass Menschen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, zu Hause oder in eine Institution, also den letzten Lebensabschnitt zu verbringen, sich Gedanken machen, dass entsprechende Vermögenswerte liquidiert werden, ja, damit, mhm, ein gesundes, gutes Leben im Alter auch noch stattfinden kann. Denn, ja, okay, Alter werden ist teuer.
Ja, Also, ich muss sagen, älter werden erscheint mir in eurem Institut hier, ich weiß nicht, wie nennt man das, das ist das Hospital zum Heiligen Geist, das ist eine Einrichtung, das ist ein toller Ort.
Wir sind beides, ein Institut und eine Institution.
Ein toller Ort zum Älterwerden. Ja. Ich habe so viel gesehen, was einem eigentlich wirklich Mut macht, auch mal solche Entscheidungen zu treffen. Die Vielfalt ist riesengroß, man könnte das jetzt gar nicht so mal eben zacki-zack aufzählen, aber es geht eben von bis, insbesondere mit dem Ziel, die geistige Beweglichkeit, die körperliche Beweglichkeit, die Teilhabe wirklich zu stärken und gegen die Vereinsamung zu wirken. Und da bleibt wohl kein Wunsch offen hier, so wie es mir scheint. Oder naja, du hast vielleicht so im Kopf, was der eine oder andere noch möchte, aber es macht wirklich einen sehr umfassenden, schönen Eindruck hier. Und da hast du natürlich als Projekt- und Innovationsmanager auch viel mit zu tun.
Danke, ja.
Ich möchte dir herzlich danken, dass du so einen tiefen Einblick gegeben hast.
Gerne.
In die Welt und das Leben hier. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Menschen jetzt auch ein bisschen Mut fassen, sich zwischen 55 und 60 dann damit zu befassen. Was machen wir? Wo möchten wir leben, wenn wir älter geworden sind? Vielen Dank, Nisa, für
Gerne.
Das Gespräch.
Auf ein Wiedersehen.
Auf ein Wiedersehen. Tschüss.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase3.com